So, ich muss mich jetzt langsam dran testen, ob das immer noch die Lautstärke okay ist oder vielleicht ein bisschen leiser gemacht werden muss. Es halt ein bisschen. Okay, gut. Neue Schritte wagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mir fällt so etwas richtig schwer. Neue Schritte wagen. Neue Wege einschlagen und aus meiner gewohnten Umgebung rausgehen und irgendetwas Neues zu starten. Ich habe zum Beispiel große Probleme, auf Menschen zuzugehen und irgendwie eine Beziehung mit denen zu starten. Ich überwinde mich ab und zu und gehe dann auf Menschen zu, sage dann, guten Tag, mein Name ist Lal, und die Frage, wie geht's dir, kriege ich auch noch hin. Und dann kommt das nächste Problem. Was für ein Thema kommt dann? Was für ein Gespräch oder wie kann ich ein Gespräch weiter starten? Und so bin ich gerne in meiner Wohlfühlphase, so bin ich gerne in meiner gewohnten Umgebung. Da kenne ich die Leute, da kann ich mit den Leuten sprechen. Und ich muss nicht aus mir herauswachsen. Ich muss nicht aus mir herauskommen. Ich muss nichts wagen. Kennt ihr solche Situationen? Jetzt nicht zwingend auf Menschen zuzugehen, sondern einfach, wo ihr ja, irgendwie keine Lust habt, aus euch herauszugehen, irgendwie gerne oder viel lieber in eurer Wohlfühlphase, in eurer gewohnten Umgebung bleibt? Ich möchte euch heute Mut machen. Mut, den wir durch das Wort Gottes bekommen. Mut durch Erlebnisse und Bilder, die wir als Bibelleser zwar vielleicht kennen, aber vielleicht noch nie aus dieser Perspektive betrachtet haben. Mut durch Geschichten, durch Begegnungen unserer Glaubensvorbilder in der Bibel. Der Schreiber des Hebräerbriefes verweist auf eine große Anzahl an Zeugen hin, an eine große Anzahl an Glaubensmänner und macht uns Mut, durchzuhalten. Er macht uns Mut, durchzuhalten und mit Ausdauer die Rennbahn, also unser Lebensweg, durchzulaufen. Und das ohne, dass wir müde werden. Und es ist vollkommen egal, welche Schwierigkeiten dir in deinem Leben begegnen oder welche Schwierigkeiten mir in meinem Leben begegnen. Es steht geschrieben, wir sollen auf Jesus Christus blicken, der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Schlag mit mir zusammen Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3 auf. Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Heute soll es um ein Wagnis gehen. Neue Schritte einschlagen, neue Schritte wagen. Auf Jesus vertrauen und seinen Ruf Folge leisten. In der Regel ist es nicht einfach, aufzustehen und loszugehen und etwas Neues zu wagen. Oftmals spricht vieles dagegen. Vielleicht gibt es Freunde, die sagen, das macht keinen Sinn. Vielleicht stellt sich auch die Familie und die Verwandtschaft quer. Und vielleicht sogar ist der gesunde Menschenverstand, der sagt, nein, du solltest das nicht tun. Und dann dort in solchen Situationen den Mut beweisen und doch etwas wagen. Doch diesen Weg zu gehen. So eine Tat wird oft, wenn nicht sogar fast immer, als Leichtsinn bezeichnet. Doch die Bibel nennt das Glauben. Nicht falsch verstehen. Die Entscheidung, die wir treffen, das Wagnis, das wir eingehen, es muss immer eine Grundlage haben. Weil wenn es keine Grundlage hat, dann ist es Leichtsinn. Dann tun wir etwas, ohne wirklich auf etwas Festem zu stehen. Nur wenn unsere Entscheidung, unser Wagnis eine Grundlage hat, dann kann es kein Leichtsinn sein. Dann ist es kein Leichtsinn. Die Grundlage, die uns Christen ausmacht, ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes und die Führung des Heiligen Geistes. Ein Beispiel aus der Bibel. Ich denke mal, alle hier kennen Abraham. Der wurde später dann zu Abraham. Abraham lebte in einer ziemlich gottlosen Gesellschaft. Und irgendwann hörte Abraham eine Stimme. Hey du, ich habe mal einen Auftrag an dich. Ich möchte, dass du dein Hab und Gut alles mitnimmst und dein Land, dein gewohntes Umfeld verlässt. Ach übrigens, nur so nebenbei erwähnt, du weißt auch nicht, wo du hingehen wirst. Das werde ich dir später dann zeigen. Hier würde jetzt jeder sagen, ja klar, ich mache mich auf den Weg und gehe los, oder? Wenn ich darüber nachdenke, alles stehen und liegen lassen. Damals hatte man wirklich Land besessen und daran hat man gesehen, wer reich ist und wer wohlhabend ist. Sein Land aufgeben und dann einfach irgendwo hingehen, man hat noch nicht mal irgendwie ein Ziel vor Augen. Ich denke auch die ganze Verwandtschaft, seine Freunde und so, die haben gesagt, du spinnst doch eigentlich. Du hast jetzt eine Stimme gehört und du gehst jetzt los, folgst dieser Stimme, aber hast eigentlich gar kein richtiges Ziel. Ich denke, für alle Menschen um ihn herum war es Leichtsinn, was er da getan hat. Aber für Abraham hatte dieses Wagnis, hatte diese Entscheidung eine Grundlage. Das gesprochene Wort Gottes. Gott hat zu ihm gesprochen und er ist diesen Weg gegangen. Ich denke, sogar selbst seine Frau hat diese Entscheidung nicht nachvollziehen können. Aber sie vertraute auf Abraham und hat gesagt, wenn du diese Entscheidung triffst, ich vertraue auf dich, dass du die richtige triffst. Ich habe mir überlegt, wie würde man heute auf so eine Situation reagieren? Wenn jemand sagen würde, ey, ich habe eine Stimme gehört, dann würde man sagen, Abraham, ja, du hast eine Stimme gehört und du willst jetzt losgehen, alles stehen und liegen lassen. Komm mal bitte mit, ich kenne da so einen Ort. Hier wäre es so Benninghausen und Eichelborn. Komm mal mit, die können dir mit Sicherheit helfen. Die Menschen um uns herum können viele Entscheidungen, die wir treffen, überhaupt nicht verstehen. Für sie ist es leichtsinnig, solche Entscheidungen zu treffen. Aber für uns hat es eine Grundlage. Und das ist das Wort Gottes. Und solche Bilder gibt es ziemlich häufig in der Bibel. Solche Vorbilder gibt es in Massen in der Bibel. Und heute möchte ich auf zwei dieser vielen Vorbilder eingehen. Zwei Personen, die wirklich richtig krassen Mut meiner Meinung nach bewiesen haben in verschiedenen Lebenssituationen. Unser erster Kandidat, ich habe mal von jemandem gehört, der hat ihn so beschrieben, gerade so zu dieser Geschichte. Er ist ein Massenmörder und ein verängstigter Prophet zugleich. Jetzt die Frage an euch, damit ihr ein bisschen mitmacht. Wer könnte das sein? Ein Massenmörder und ein verängstigter Prophet zugleich. Ich hab's gerade nicht. Elia, richtig. Es ist Elia, der überragende Prophet Gottes. Zur Geschichte. Was ist eigentlich passiert und warum beschreibe ich ihn jetzt eigentlich so? In Israel hatte es sehr lange nicht geregnet. Der König Ahab, er schickte seine Diener, um Wasser zu suchen, damit die Pferde und die Maultiere nicht sterben. Einer dieser Diener ist auch Obadja. Ich finde, es wird später auch noch interessant, gerade wenn man diese Bezeichnung von Elia noch dazu nimmt. 3 Jahre lang hatte es nicht geregnet. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was das für eine Dürrezeit gewesen sein muss. Wir beschweren uns häufig, wenn es irgendwie 3 Tage oder eine Woche lang nicht regnet, ja, und sagen, guck mal, wir müssen auf das Grundwasser achten, es sinkt immer weiter ab und dies und jenes. Es hat da in der Zeit 3 Jahre lang nicht geregnet. Was für eine Trockenzeit, was für eine Dürrezeit da geherrscht haben muss und was für eine Hungersnot dort mit dieser Dürrezeit eingegangen sein muss. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weiter in der Geschichte. Nach diesen 3 Jahren Dürrezeit spricht Gott zu Elia. Und er sagt, gehe hin und zeige dich dem König Ahab. Und dann werde ich es regnen lassen. Eigentlich ein ziemlich leichter Auftrag, oder? Hingehen zu dem König, sich zeigen lassen und dann wird er es regnen lassen. Elia sagte, jo, ich mach's. Und er ging hin. Das lesen wir dann ab 1. Könige 18, Vers 2. Und jetzt kommt, finde ich, auch das Interessante, wovon ich gerade gesprochen hatte. Es kommt zu einer Begegnung zwischen Elia und Obadja. Und Obadja ist der Priesterretter. Wieso das? Er hatte 100 Propheten Gottes vor der Hand Isabels gerettet. Das heißt, der Priestermörder und der Priesterretter, die treffen sich. Und die sprechen ein bisschen miteinander und irgendwann sagt dann Elia zu Obadja: Sprich mit deinem Herrn, ich muss mit deinem Herrn sprechen. Und das war der König Ahab. Kurz Zeit später steht dann Elia vor dem König Ahab und es kommt zu einem Streitgespräch. Wer ist denn jetzt schuld an dieser schlechten Zeit in dem Land? König Ahab gibt Elia die Schuld und Elia gibt König Ahab die Schuld. Wer ist denn jetzt nun der Schuldige? Und so kommt es dann letztendlich zu einem Beweis. Beide Parteien wollen dann sagen, ich habe recht. König Ahab holt 450 Propheten des Baals und Elia steht alleine diesen 450 Baalspropheten gegenüber. Es kommt zu diesem Beweis und Elia kommt als der ultimative Sieger daraus. Das Resultat davon ist ein Riesenbekenntnis des Volkes Israels und ein Gemetzel, wo Elia alle 450 Propheten des Baals niederstreckt. Was für eine Geschichte, oder? Wenn ich die so gelesen habe, da dachte ich mir, eigentlich möchte ich auch so sein wie Elia. Jetzt nicht falsch verstehen, ich möchte keine Andersgläubige irgendwie umbringen, ne? Nein, das auf keinen Fall. Aber ich möchte diesen Mut aufbringen, den Elia dort gegeben hat. 450 Personen, stellt euch mal die Menge vor, standen gegen ihn. Die schrien alle zu ihren Göttern und Elia stand da alleine und hat sich sogar über die lustig gemacht. Schreit doch noch lauter, vielleicht schläft euer Gott, vielleicht denkt er gerade nach. Elia hat da Mut bewiesen, er hat da Glauben bewiesen. Und was finde ich noch viel wichtiger ist, das ganze Volk Israel hat sich danach bekehrt. Und ich finde, das ist auch etwas, was uns Christen eigentlich ins Herz gelegt werden soll. Dass wir auf Menschen zugehen und dass die Menschen dann irgendwann sagen können, der Herr ist Gott, so wie es das ganze Volk gemacht hat. Dass wir in 1. Könige 18, Vers 39 lesen können. Der Herr ist Gott. Als das Ganze passiert ist, kurze Zeit später fing es dann an zu regnen und die Dürrezeit war vorüber. Wahnsinn, Elia, ey, du hast einen echt guten Job gemacht. Du standst nicht nur 450 Propheten gegenüber, nein, du hast auch noch die Dürrezeit beendet. Weiter in der Geschichte passiert es dann so, dass die Frau Ahabs alles erfährt. Komplett alles, was da passiert ist. Und sie war nicht wirklich fröhlich darüber. Stellt euch mal vor, es hat 3 Jahre lang nicht geregnet und jetzt fängt es an zu regnen und die Königin findet das überhaupt nicht toll. Nein, es ist sogar noch sie legt sogar noch eine Schippe drauf. Sie möchte den Propheten Elia, der eigentlich dafür verantwortlich war, der das so gesehen wieder zum Regnen gebracht hat, möchte er umbringen. Aber für unseren Propheten ist ja kein Problem. Er stand gerade 450 Baalspropheten gegenüber, ja. Diese Königen und die Soldaten, das wird für ihn kein Klacks sein. Er hat doch Gott neben sich, ja. Das könnte man meinen, aber leider falsch gedacht. Elia, der so mutig war, diesen 450 Baalspriestern gegenüberzustehen, hat Angst bekommen. Er hat Todesangst bekommen. Diesen Abschnitt möchte ich einmal bitte mit euch lesen. Der steht in 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 8. Und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Elia hatte Todesangst. Der einzige Ausweg, den er gesehen hat, um dieser Todesdrohung zu entkommen, war weglaufen und sich zu verstecken. Wir lesen sogar weiter, er hatte keine Lust mehr zu leben. Er betete zu Gott und hat ihn darum angefleht, dass er sein Leben beende. Wie gehe ich mit einer Lebenskrise um? Wie gehst du mit einer Lebenskrise um? Was machst du, wenn du plötzlich in einer Lebenskrise steckst? Sind wir da nicht oft wie Elia, dass wir uns einfach unter einem Ginsternstrauch verstecken? Wir verstecken uns, verkriechen uns in unserem Wohlfühlbereich, dort, wo wir meinen, in Sicherheit zu sein. Und wie ist es in Bezug auf unser Vertrauen zu Gott? Elia hatte hier gerade ein Riesenwunder erlebt. Er hat erlebt, wie Gott Feuer vom Himmel sandte und komplett den ganzen Altar mit dem Fleisch und dem Wasser sogar verzehrte. Ein Riesenwunder. Und jetzt kommt so eine kleine Todesdrohung von der Königin und er bekommt Angst. Und er versteckt sich. Ist es nicht auch so bei uns, dass wenn wir große oder auch kleine Glaubenssiege erlebt haben und es kommt eine kleine Anfeindung, ein kleiner Angriff an uns, dass wir sofort die Kampffront verlassen, dass wir sofort die Kampffront verlassen und uns irgendwo unter einem Busch verstecken? Elia ging es dreckig. Er war am Ende. Er wollte nicht mehr leben. Und so schlief er ein. Dann jedoch hatte er eine Begegnung mit dem Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist kein gewöhnlicher Engel, ist kein gewöhnlicher Bote, sondern es ist Jesus Christus. Der Engel des Herrn, also Jesus Christus, ist ihm dreimal begegnet. Das erste Mal bereitete Jesus ihm Essen zu, weckt ihn auf und sagt, steh auf und iss. Elia tut, was ihm gesagt wird, er steht auf, isst. Aber er hat irgendwie keine Lust auf irgendwelche Aufgaben, das heißt, er legt sich wieder hin und schläft ein. Das zweite Mal kommt der Engel des Herrn, weckt ihn wieder auf und sagt, Elia, steh auf und iss. Denn der Weg, den du sonst zu gehen hast, ist zu weit für dich. Jetzt kommt der Engel des Herrn auch mit einem Auftrag. Steh auf, iss und mach dich auf den Weg. Elia machte sich auf den Weg und er ging 40 Tage und 40 Nächte lang mit dieser einen Speise. Ich habe das mal ausgerechnet. 40 Tage und 40 Nächte, das sind 960 Stunden, die er am Stück gegangen ist. Mit dieser einen Speise, die er von dem Herrn bekommen hat. Ich habe mir das dann so überlegt, ich brauche von hier, von der Gemeinde, bis zu mir nach Hause 30 Minuten circa zu Fuß. Er ist das 1920-fache von dieser Strecke gegangen. Wenn es dann auch noch so warm ist, bin ich zu Hause und ich bekomme erstmal Hunger und ich möchte etwas essen. Oder auch einfach nur ausruhen, wenn es so heiß ist. Elia ging ohne Pause 960 Stunden, 40 Tage und Nächte lang. Auch das ist, finde ich, ein Wunder. Am Ende der Reise ist er an den Berg gekommen, an den Berg Horeb, wenn mich das nicht alles täuscht. Und der wird auch der Berg Gottes genannt. Er ging dahin, ging in eine Höhle und schlief ein. Elia, du hast es dir verdient. Du hast bis 960 Stunden am Stück gegangen. Jetzt ausruhen, ja, ich glaube, das würde jeder machen. Und dann kommt das dritte Mal der Engel des Herrn, Jesus Christus. Und die Frage, die der Herr ihm da stellt, ist, finde ich, extrem interessant. Er fragt, was willst du hier? Was könnte Elia da gewollt haben? Sich ausruhen vielleicht nach dieser langen Reise? Es war aber auch der Berg des Herrn und dort konnte man Gott begegnen. Dort konnte man sich ausruhen, dort konnte man sich in Sicherheit wiegen. Dort konnte man Gott erleben. Was antwortet Elia? Elia packt alles aus, was ihn beschäftigt. Er sagt, guck mal auf mein Leben. Ich habe verschiedene Sachen für dich gemacht. Ich habe für dich geeifert. Ich bin dahin gegangen, wo du mich hingeschickt hast. Und guck mal, was die anderen alle falsch machen. Die haben den Götzendienst eingeführt. Die haben deine Propheten abgeschlachtet. Und jetzt bin nur noch ich übrig. Und dazu kommt auch noch, sie wollen mein Leben jetzt auch. Alles, was ihn dort beschäftigt, das lesen wir in 1. Könige, Kapitel 19, Vers 10. Doch dort ist mir etwas aufgefallen. Ein kleines Problem. War Elia wirklich der einzige Prophet? Der einzige, der übrig geblieben ist? Wir haben davor doch gelesen, dass es einen Priesterretter gab, Obadja. Er hat 100 Propheten Gottes vor dem Tod gerettet. Elia war nicht mehr alleine. Aber das Problem, das sich hier widerspiegelt, ist, er hat nur auf sich geschaut. Und ich denke, das ist auch ein großes Problem bei uns Christen heute. Wir schauen auf uns. Wie schlecht geht es mir? Wir gucken gar nicht auf die gesamte Situation. Der Herr geht aber nicht auf seine Äußerung ein, die Elia da getan hat, sondern er fragt einfach noch einmal, Elia, was tust du hier? Der Herr fragt Elia, was er hier in dieser Höhle, in dem Berg des Gesetzes, überhaupt zu suchen hat. Elia muss sich bewusst machen, welche Ziele und welche Aufgaben er überhaupt noch hat. Und die Frage, die möchte ich dir auch heute stellen. Was willst du heute hier? Was suchst du heute hier? Willst du irgendwie einen schönen Sonntagmorgen erleben? Eine tolle Gemeinschaft, gleich mit tollen Leuten reden? Vielleicht dann gleich auch Kaffee und Kuchen genießen? Ist das dein Ziel, warum du heute hier hingekommen bist? Oder möchtest du heute Gott begegnen? Möchtest du heute etwas wagen und auf Gottes Stimme hören? Was ist dein Ziel? Was willst du hier? Wenn wir in dem weiteren Text lesen, 1. Könige 19, dann bekommt Elia auch noch einen Auftrag. Der Engel des Herrn sagt, komm heraus. Und dann passieren verschiedene Sachen. Ein Sturm kommt auf, Erdbeben kommt auf. Und Elia sieht das alles, aber er spürt Gott da drin nicht. Und irgendwann kommt einfach nur so ein leises Windchen, so ein stilles Windchen. Und dort erfährt er Gott. Und dort kommt dann noch einmal die Aufforderung, komm heraus. Und Elia kommt raus. Elia ging raus und er erfuhr Gottes Gegenwart. Er konnte dann draußen Gott begegnen. Und ich möchte dich fragen, wann gehst du aus deinem Versteck? Wann wagst du es, rauszugehen und Gott zu begegnen? Elia, der war dort in der Höhle, und als er rausgegangen ist und Gott begegnet hat, hat Gott ihm einen Auftrag gegeben. Er solle wieder in ein Land ziehen und dort Könige salben. Gott hat diesen verängstigten Menschen, diesen verängstigten Propheten weiter benutzt, um Könige zu salben, um Könige auszuwählen und die Länder weiter zu, ja, die Könige weiter auszuwählen, sag ich es mal so. Gott möchte auch heute mit dir etwas wagen. Gott möchte dich auch berufen. Die Frage ist, kommst du heraus? Hörst du auf Gottes Stimme? Nimmst du diese Herausforderung an? Der nächste Kandidat ist eine Person. Und irgendwie sein ganzes Leben war ein reines Wagnis. Er hat häufig viel zu viel gewagt, ohne viel darüber nachzudenken. Und somit hat er dann am Ende die verschiedensten Sachen bereut. Er musste sich darüber vielleicht schämen. Oder er hat sogar bitterlich geweint. Um wen geht es? Genau. Petrus, der Fels. Oder die Geschichte, die ich heute mit euch durchgehen möchte, wäre vielleicht die Überschrift der Wasserläufer. Ganz gut. Petrus hat wirklich viel erlebt. Von der Berufung, wo Jesus ihm gesagt hat, lass alles stehen und liegen und folge mir nach, bis hin, als eine große Volksmenge Jesus nachfolgte und sich alle anderen nacheinander abgewandt haben und Petrus den Mut aufgebracht hat und gesagt hat, du bist der Herr, du bist der Messias, und bei ihm blieb. Und dann halt eine der bekanntesten Geschichten von Petrus, die lesen wir in Matthäus 14, 22 bis 32. Wer eine Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen. Matthäus Kapitel 14, die Verse 22 bis 32. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff war aber schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Aber als er den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Eine Wahnsinnsgeschichte, oder? Ein Wahnsinnserlebnis, was Petrus dort erlebt hat. Ich finde, hier kann man auch Parallelen zu der Geschichte mit Elia sehen. Gehen wir die Geschichte einfach mal durch. Die Jünger sind im Boot. Die haben zuvor auch ein gewaltiges Wunder erlebt. Zuvor gab es nämlich die Speisung der 5000. Und jetzt sind sie im Boot und es fängt an zu stürmen. Die Wellen schlagen hoch, starker Wind kommt und sie fürchten sich. Sie haben jetzt schon Angst um ihr Leben und wissen nicht, ob sie das andere Ufer erreichen können. Die Angst wird größer und größer und erreicht ihren Gipfel, als sie Jesus auf dem Wasser sehen. Weil sie denken, er sei ein Gespenst. Jesus bemerkt es und schreit durch die Wellen durch. Ruft durch die Wellen durch. Habt keine Angst. Ich bin es. So war es ja auch bei Elia. Er hat ein wahnsinniges Wunder erlebt. Aber dann kam eine Todesdrohung, er hatte Angst um sein Leben und er hat vergessen, dass Gott bei ihm war. Er hatte Angst bekommen. Jetzt kommt wieder Petrus, der etwas wagen möchte. Er möchte jetzt zu Jesus auf dem Wasser kommen. Ja? Und er fordert in gewisser Weise Jesus heraus und sagt, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Er hat eine Vorstellung von dem, was er tun möchte. Er hat eine Vorstellung von dem, was er jetzt wagen möchte. Und zwar, er möchte auf dem Wasser zu Jesus gehen. Ich kann mir die Jünger im Boot echt gut vorstellen. Spinnst du, Petrus? Du bist nicht Aquaman, würde man heute vielleicht sagen, obwohl selbst der kann nicht auf dem Wasser gehen. Du bist ein ganz gewöhnlicher Mensch. Du wirst untergehen. Du bist kein Fisch. Jetzt bleib doch im Boot. Es ist unmöglich, auf dem Wasser zu gehen. Doch Petrus lässt sich nicht von diesem Vorhaben abbringen und er sagt noch einmal, Jesus, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen kann. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, komm. Hier sehen wir wieder eine Aufforderung von Jesus. Genauso wie bei Elia. Bei Elia hat er gesagt, komm raus aus der Höhle. Und hier sagt auch Jesus wieder, komm, Petrus. Er soll das Boot, das einigermaßen sichere Boot, verlassen und zu Jesus kommen. Mir geht es heute gar nicht darum, ob Petrus Glauben hatte oder ob er keinen Glauben hatte, ob sein Glaube groß oder klein war. Darum geht es mir heute nicht. Petrus hat etwas gewagt. Er hatte eine Vorstellung, was er tun möchte, hat Jesus darauf angesprochen. Jesus hat ihm gesagt, komm, und er ist dieses Wagnis eingegangen. Er ist losgegangen und hat es gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe mir so ein paar Situationen überlegt, was man vielleicht machen könnte. Herr, wenn du es möchtest, dann werde ich beim Chor mitsingen. Herr, wenn es dein Wille ist, dann werde ich in die Kinderarbeit gehen. Herr, wenn du mich in die Mission senden möchtest, dann werde ich gehen. Herr, wenn ich Gitarre in der Gemeinde spielen soll, dann sende mich und ich tue es. Jesus sagt, komm. Er steht mit offenen Armen und sagt, komm. Und da liegt es dann an uns. Gehen wir dieses Wagnis ein, gehen wir diesen Schritt und tun etwas für Gott. Oder suchen wir uns vielleicht Ausreden wie diese. Ach, weißt du, die Bassstimme ist leider schon besetzt. Dieses Jahr schaffe ich es leider nicht mehr. Oder Kinderbetreuung, ja, das liegt mir gar nicht so. Ich kann doch nicht so gut mit Kindern umgehen. Ich lasse das lieber sein. In der Mission muss man ja wirklich arbeiten und dienen. Ich dachte, es wäre irgendwie Urlaub auf Kosten anderer. Gitarre in der Gemeinde spielen? Es gibt auch so viele andere Leute in der Gemeinde, die vielleicht Klavier spielen oder Gitarre besser spielen können. Ich lasse es lieber die machen. Ich habe mich oft erwischt, so oder solche ähnlichen Antworten zu geben, wo ich gesagt habe, nee, ich mache es doch lieber nicht. Ich gehe dieses Wagnis nicht ein und gehe diesen Schritt nicht zu Jesus hin, der uns ruft. Wie ist es bei dir? Bist du bereit, etwas zu wagen? Möchtest du wirklich etwas machen, das dich näher zu Gott bringt? Und wenn Gott dich dann ruft, wenn Jesus dann zu dir sagt, komm, dann solltest du auch dieses Wagnis eingehen. Genauso wie Abraham es getan hat und sein Land verlassen hat. Genauso wie Petrus bei seiner Berufung, als er alles stehen und liegen lassen hat. Als er aus dem Boot gegangen ist. Genauso wie Elia, der seine Höhle verlassen hat, um Jesus zu begegnen. Ich möchte euch heute auffordern, wagt etwas. Wagt etwas für Gott, für sein ewiges Reich. Wir stehen auf und ich bete noch. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns niemals loslässt. Dass du ein Gott bist, der uns immer wieder aufs Neue ruft. Auch wenn wir häufig irgendwelche Ausreden suchen, um das nicht zu tun, bist du da und lässt nicht locker und rufst uns immer wieder erneut. Herr, diesen Mut aufzubringen, dies Wagnis einzugehen und einen Schritt zu dir zu tun, ist oft ziemlich groß und oft trauen wir uns das nicht. Ich möchte dich bitten, Herr, hilf uns, diesen Mut aufzubringen, dies Wagnis mit dir einzugehen und ein Leben mit dir zu führen, Herr. Amen. Wir singen jetzt das Lied 263 im Blauen.